eine Redewendung, die schon im 17. Jahrhundert gebraucht war in Deutschland und war, und das ist, es kommt mir Spanisch vor, ja, und wirklich die Vorhandenheit von Murillo in der lateinischen Ausgabe wirklich so zu erklären ist. Und deswegen, also über die Biografie Murillos spricht nun abschließend Karin Hedwig, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München. Karin Hedwig promoviert in Berlin bei Rudolf Preimesberger und hat verschiedene Beiträge zur spanischen Kunst und Kunstkritik im 17. Jahrhundert veröffentlicht, darunter der 1996 erschienenen Band Die spanische Kunstliteratur im 17. Jahrhundert. Über die Kunstproduktion Murillos und Velázquez sowie deren museale und private Sammlungsgeschichte hinaus hat Karin Hedwig die Forschungsergebnisse ihrer Beschäftigung mit der Kunstliteratur des 19. Jahrhunderts in dem 2005 erschienenen Band Von der Vita zur Künstlerbiografie veröffentlicht. Sie beschäftigt sich darüber hinaus mit den zeitgenössischen Beziehungen zwischen Deutschland und Spanien, sei es als Herausgeberin der Tagungsakten Spanien und Deutschland, Kulturtransfer im 19. Jahrhundert, sei es in ihrer Beschäftigung mit dem literarischen Werk als Justiz. Der Titel ihres Beitrags lautet Murillo, Biografien, Topoi und Invention von Sandrart und Justi. Und jetzt übergebe ich ihr das Wort.
Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank auch für die Einführung und dass ich dabei sein kann. Ist natürlich sehr schön, weil damit Spanien dabei ist. Also das freut mich sehr. Und wie Sie schon gehört haben, ist Murillo der einzige Spanier, als Spanier präsentierter Künstler in Sandrarts Deutscher Akademie. Sandrart hat auch die Biografie Riberas dabei, hat Sebastian Schütze schon erwähnt, aber er stellt Ribera als Napoletaner vor. Lediglich in der Vita von Luca Giordano erwähnt er ihn nochmal als Nobilis Hispanus. Also das wäre es. Auch sonst gibt es kaum Erwähnungen vom spanischen von der spanischen Kunst oder Spanien als Kunstlandschaft, lediglich in den Biografien von Antonis Moore oder von Tizian, die für die spanischen Künstler gearbeitet haben, wird das auch erwähnt. Mit seiner Murillo, achso ja, jetzt gucke ich mal, wie geht es hier. Also Sie sehen, der Titel ist geändert, aber ich komme noch darauf zurück. Nee, das ist jetzt ganz schlecht. So, noch eins zurück. Genau. Okay. Also, mit seiner Biografie hat Sandrart in doppeltem Sinne Neuland erschlossen. Das ist für Nicht-Spanier-Forscher sicher auch sehr interessant. Zum einen handelt es sich um die erste Vita des Malers überhaupt. Und zum anderen ist es die erste Vita eines spanischen Künstlers, die im 17. Jahrhundert von einem nicht-spanischen Autor verfasst wurde. Weder die italienischen noch die französischen Kunstschriftsteller haben den Malern des Siglo de Oro irgendeine Beachtung geschenkt. Lediglich durch Passeri ist überliefert, dass Bellori geplant hätte, in einem weiteren Band seiner Biografien auch eine Vita des Velázquez aufzunehmen. Doch dazu ist es nicht gekommen. Wenn Sandrart die spanische Kunst demnach auch ignoriert hat, war das damals ein durchaus verbreitetes Phänomen. Allerdings haben auch die spanischen Kunstschriftsteller des 17. Jahrhunderts kein Interesse an Murillo gezeigt. Als Sandrart sich also 1682 daran macht, eine Vita des Malers zu verfassen, konnte er auf keine Vorbilder zurückgreifen. Ach so, vielleicht komme ich noch auf diesen, es kommt mir spanisch vor, Begriff. Also der stammt aus dem 17. Jahrhundert und ist bei Grimmelshausen zum ersten Mal anzutreffen. Apropos, also Klammer. Also mein Vortrag ist in zwei Abschnitte gegliedert. Sandrals Vita und dessen Rezeption durch Antonio Palomino stehen dabei im Zentrum. Im ersten Teil werde ich Sandrals Antopoi und erfindungsreiche Vita Morillos und das von ihm entworfene Künstlerbild vorstellen. Zudem habe ich die Quelle Sandrals identifiziert, die letztlich zur Aufnahme der Lebensbeschreibung des Spaniers in die Academia geführt hat. Im zweiten Teil soll die kritische Rezeption und Vertiefung von Sandrals Murillo-Bild durch Palomino, Antonio Palomino, im Parnasso Español Pintoresco Laureado von 1724 untersucht werden. Zum Forschungsstand gibt es wenig zu berichten. Die Murillo-Forschung, von der ich komme, hat sich bislang weitgehend darauf beschränkt, die beiden Viten, also jene von Sandrals und jene von Palomino, zu paraphrasieren, ein paar Topoi festgestellt und hauptsächlich auf Fehler, also auf ihren Quellenwert hin zu prüfen. Ja, im Laufe der Arbeit für diesen Vortrag hat sich die Beschäftigung mit den beiden Autoren als so ergiebig erwiesen, Sie sehen, der Titel ist geändert, dass es leider nicht möglich gewesen wäre, in diesem zeitlichen Rahmen bis die Veränderung des Murillo-Bildes bis Justi zu verfolgen. Also werde ich das 19. Jahrhundert lediglich am Schluss in einem kleinen Ausblick anvisieren. So. Oh nein, schon wieder. Tut mir leid, ich bin ein etwas unruhiger Typ. Gut, also ich zeige die Vita Morillos, also die Biografie Morillos gehört zu den im zweiten Teil, Buch 3, Kapitel Omissa, hinzugefügten Viten der lateinischen Ausgabe der Deutschen Akademie. Sie umfasst knapp eine halbe Seite und zählt damit nicht zu den kürzesten Biografien im Traktat. Dazu kommt das Bildnis Morillos, Sie sehen es oben links. Es handelt sich um einen Ausschnitt aus dem oberen Teil eines von Richard Collin gestochenen Selbstporträts des Malers, auf das ich noch zurückkomme. Sandrart legt die Biografie chronologisch an. Sie beginnt mit der Geburt Murillos und endet mit seinem Tod. Ich paraphrasiere Sandrarts Text kurz. Der Kunstschriftsteller berichtet, dass der Maler in Sevilla geboren wurde und von adliger Abstammung war. Aufgrund seiner frühen Begabung, die sich insbesondere im Zeichnen äußerte, gab ihn sein Vater in eine Malerlehre. Im frühen Alter reiste Murillo nach Amerika und kehrte, als er sich dort in seiner Kunst nicht verbessern konnte, nach Sevilla zurück. Nachdem er auch in seiner Heimatstadt Sevilla nicht mehr genügend Anregungen erhielt, ging er nach Italien. Dort verbesserte Murillo seine Fähigkeiten im Malen und im Zeichnen so schnell, dass alle seine Werke bestaunten. In Rom schuf er auch für Kardinäle viele schöne Werke, sodass sie ihn als anderen Veronese titulierten. Nach Jahren in Italien kehrte der Künstler schließlich nach Spanien zurück, wo er Aufträge von König und Adligen erhielt. In seiner Heimat gab es unzählige von seinen hochgepriesenen eleganten Altargemälden, und auch in Flandern konnte man viele seiner Werke bewundern. Ja, man schätzte diese überall. Murillo war auf verschiedenen Gebieten sehr gelehrt und bei allen beliebt, weshalb bei seinem Tod im August 1682 fast das ganze Land trauerte. Bei den fürstlichen Begräbnisfeierlichkeiten trugen zwei Grafen und vier Ritter unterschiedlicher militärischer Orden seinen Sarg, gefolgt von einer riesigen Menschenmenge. Diese beklagte, dass ein vorbildlicher, tugendhafter und berühmter Mann von ihnen gegangen sei, den Gott mit ewigem Ruhm gekrönt habe. Soweit Sandrart. Abgesehen von der Tatsache, dass Sandrart sich mit Angabe von Daten, Fakten, Personen und Werken sehr zurückhält, liefert er eine Reihe von Informationen, die sich aufgrund der Daten, die uns heute über das Leben Murillos zur Verfügung stehen, als falsch erwiesen habe. Ich gehe jetzt praktisch auf die Fehler bei Sandrart ein. Beispielsweise bezieht sich die einzige Jahreszahl in der Vita Murillos, nämlich sein Tod, den Sandrart mit August 1682 angibt, ist er falsch. Der Maler starb nämlich bereits am 18. April desselben Jahres allerdings. Eine adlige Abstammung ist ebenfalls nicht belegt. Murillos Vater war Bader, also ein Handwerkschirurg. Seine Mutter entstammte einer Familie von Silberschmieden und Malern. Die Nachricht, dass Murillo als Jugendlicher in die Indias, also nach in die amerikanischen Kolonien gereist sei, hat sich ebenfalls als falsch erwiesen. Inzwischen ist bekannt, dass er als 15-Jähriger, also 1633, zwar die Absicht hatte, nach Übersee zu gehen, den Plan jedoch nie verwirklicht hat. Ein erwähnter Aufenthalt in Rom ist ebenfalls nicht nachweisbar bislang. Der Künstler war wohl nie in Italien und hat auch keine Aufträge für römische Kardinäle ausgeführt. Über die Fähigkeiten als Kolorist, die ihm auch in Rom einbrachten, beruft sich Sandrart auf das Urteil der Kardinäle, die Murillo als anderen Veronese tituliert hätten. Oh Gott, Entschuldigung, ich habe eine Seite übersprungen. Ist das, was man nicht mag? Ja, hier. Entschuldigung. Also Aufträge für Kardinäle hat er auch nicht ausgeführt. Über die Gelehrsamkeit Murillos, die Sandrart hervorhebt, weiß man auch wenig. Aus dem Nachlassinventar, das überliefert ist, kann man ersehen, dass seine Bibliothek 33 Bücher enthielt, was sogar für spanische Verhältnisse wenig ist. Carducho beispielsweise besaß 334 Bücher und Diego Velázquez 156 als Vergleich. Zu aufwendigen Begräbnisfeierlichkeiten schließlich, bei denen Adlige und Ritter militärischer Orden den Sarg getragen hätten, schweigen die Quellen bisher auch. Ungeachtet dieser Unstimmigkeiten und der wenig substanziellen Informationen, die Sandrart über Murillos Leben und Werk liefert, gelingt es ihm, ein recht komplexes Künstlerbild zu konstruieren. Zunächst präsentiert er ihn als Pintor Noble, also adliger Herkunft, und vertraut im Umgang mit dem Adel zu seinen Auftraggeber, zählt Adel und der König und die kirchlichen Würdenträger. Nach Sandrarts Bericht gehört zu Murillos Persönlichkeit auch sein Wissensdrang und das Streben, seine Fähigkeiten zu verbessern. Dieser Charakterzug treibt ihn zunächst nach Übersee und dann nach Italien, also nach Sevilla und von dort nach Italien. Auf diese Weise eignet sich der Künstler Gelehrtheit auf verschiedenen Gebieten an. Er wird als Doctissimus bezeichnet, also als Pintor Doctor vorgestellt. Schließlich präsentiert Sandrart Murillo aufgrund seiner zahlreichen im In- und Ausland hochgeschätzten Altarbilder und seiner Aufträge für Kardinäle in Rom als Pintor Cristiano. Als Zeugnis seiner Fähigkeiten als Kolorist, die ihm auch in Rom eingebracht hätten, beruft er sich auf das Urteil der Kardinäle, die Murillo als anderen Veronese tituliert hätten. Veronese steht in diesem Zusammenhang als Vertreter der venezianischen Maler an sich, die dem Colore und nicht dem Disegno den Vorrang gaben. Der Kunststeller stellt den Maler zudem als Pintor Virtuoso und Modesto vor, der allseits beliebt war und dessen Tod alle beklagten. Sandrart hat also mit der Vita Murillos auf kleiner Fläche ein vielschichtiges Bild des Sevillaner Malers geschaffen. Es stellt sich nun die Frage, wie ist der Kunstschriftsteller an diese Informationen gelangt? Das sind zwar wenige, aber es sind immerhin welche. Ein Blick auf den Kupferstich von Richard Collin nach dem Selbstporträt Murillos bringt hier Klarheit. Zwischen Sandrarts literarischem Murillo-Bild und dem gestochenen Selbstporträt links gibt es so viele Gemeinsamkeiten, dass man fast meinen könnte, der Kunstschriftsteller habe in der Vita eigentlich lediglich jene Informationen umgesetzt, die letztlich in der Grafik stecken, und zwar indirekt in der Bildsprache und direkt in der Inschrift. Der in Brüssel tätige königliche Hofkupferstecher Richard Collin schuf das Blatt nach Murillos Selbstporträt aus den 70er Jahren. Sie sehen es links, das nehme ich an, alle kennen, das ist in London in der National Gallery. Es handelt sich bei diesem Selbstporträt um ein Bildnis im Bild, da die rechte Hand des Malers den Bildraum durchbricht, indem sie die äußere Leibung des Rahmens umfasst, so als wäre der Dargestellte lebendig. Symmetrisch zum Oval des Rahmens sind die Attribute der Malerei angeordnet. Zu seiner Rechten liegen Zirkel und Feder auf einer Akademiezeichnung, zu seiner Linken Farbpalette und Pinsel. Eine Inschrift in lateinischer Sprache auf einer Kartusche informiert darüber, dass Murillo sich auf Wunsch seiner Söhne dabei sei, sich selbst zu malen. Gleich nach dem Tod des Malers im Jahre 1682 ließ Nicolas Omazur das Selbstporträt von Colin in Brüssel stechen. Omazur, ein in Sevilla ansässiger Händler, Poet und Sammler aus Antwerpen, stand in engem Kontakt zu Murillo. Zu Omazurs im Jahre 1697 rund 230 Werke zählenden Sammlung, hauptsächlich spanischer Künstler, gehörten 33 Gemälde von Murillo. Das Inventar ist auch publiziert. Darunter auch das erwähnte Selbstporträt. Colin hat im Kupferstich einiges verändert. Auf den Trompe-l'œil-Effekt der Hand hat er verzichtet. Zudem hat er die Attribute der Malerei weggelassen. Die Inschrift hat der Stecher wahrscheinlich auf Wunsch des Auftragsgebers um zusätzliche Daten ergänzt. Ich lese jetzt nicht vor. Moment. So. Nee. Das ist das Porträt Omazurs, das Murillo auch geschaffen hat. Okay. So. Jetzt. Also. Er hat den Namen des Künstlers, also ich vergleiche jetzt die beiden Inschriften, er hat den Namen des Künstlers in die lateinische Form gesetzt, mit Hispalensis, dessen Heimatstadt Sevilla, dem römischen Hispalis, hinzugefügt und den Auftraggeber Omazur benannt, der als Ausdruck seiner Freundschaft das Porträt dieses außergewöhnlichen Mannes habe anfertigen lassen. Sandrart wurde sehr wahrscheinlich von Colin, der als Kupferstecher an den grafischen Blättern der Deutschen Akademie mitgewirkt hat, auf das Blatt mit dem Selbstporträt Murillos hingewiesen. Colin ist, man sieht es unten links, Colin ist auch Schöpfer jener Tafel der Accademia, auf der Murillos Bildnis zu sehen ist. Er hat auch weitere Blätter noch gestochen, auch Zeichnungen von Sandrart, aber das wissen die Sandrartisten besser. Colin kannte also Omazur, für den er die Grafik nach dem Selbstbildnis Murillos angefertigt hatte und der ihm auch einiges über den spanischen Maler erzählt haben wird. Zudem arbeitete er, wie gesagt, an der Accademia mit, sodass man davon ausgehen kann, dass er diese Nachrichten an Sandrart persönlich weitergeleitet hat. In dem von Colin gestochenen Selbstporträt Murillos sind die Mehrheit der Informationen, die Sandrart mit der Vita Murillos vermittelt, angelegt. Zunächst gibt die Inschrift Auskunft über einige Fakten, wie den Geburtsort Hispalis, dann das Todesdatum 1682 sowie die Profession des Dargestellten. Zudem wird aufgrund der Art und Weise, wie sich Murillo selbst präsentiert, und mit der Inschrift dem Betrachter eine Reihe von weiteren Informationen vermittelt, die ein Künstlerbild entstehen lassen, das mit jenem in der Vita von Sandrart vollkommen übereinstimmt. Auf die Virtus, also die menschliche Größe, und die Tugend Murillos, sowie auf seine Modestia, seine Bescheidenheit, wird in der Inschrift hingewiesen. Dort heißt es, dass er sich selbst ausdrücklich auf den Wunsch seiner Söhne porträtierte. Wie inzwischen von der Forschung hingewiesen wurde, handelt es sich hier nicht um Murillos eigene Kinder, sondern es sind die Hijos de la Pintura, also die Söhne der Malerei, die dieses Porträt in Auftrag gegeben, weil Murillo ist ja gleichzeitig der Gründer der ersten Akademie in Spanien überhaupt, und zwar in Sevilla 1660, also ist einer der zwei Gründer. Von Bescheidenheit zeugt auch die Tatsache, dass der Künstler für den Stich auch nicht selbst verantwortlich war, sondern sein Freund Omazur diesen in Auftrag gab. Schließlich stellt sich Murillo im Selbstporträt als Pictor Doctus vor. Mit wachem Blick auf den Betrachter und anhand der Inschrift in lateinischer Sprache ein Zeichen von Gelehrsamkeit. Im Selbstporträt präsentiert sich der Künstler schließlich auch als Pintor Noble, elegant gekleidet, im schwarzen Gewand mit feinem Spitzenkragen und nicht mit der üblichen schlichten Golia, blickt er selbstbewusst aus dem Bild heraus. Doch zurück zu Sandrart. Wie ging also Sandrart vor? Man kann davon ausgehen, und da bin ich ganz neugierig, was die Spezialisten sagen, dass Sandrart kein einziges Gemälde des Künstlers gesehen hat. Also die kamen, also meines Wissens kamen die erst nach den 80er Jahren aus Spanien raus. Und da ist ja Sandrart auch nicht mehr viel verreist. Also das wäre eine These, die ich in den Raum stelle. Bei der Arbeit an der Vita hat er dann in einem ersten Schritt die mündlichen Mitteilungen, die er wahrscheinlich von Colin erhalten hat, notiert. In einem nächsten Schritt hat er die im Kupferstich nach Murillos Selbstporträts steckenden Informationen gelesen und interpretiert. Schließlich hat er diese Nachrichten mit einigen in Witten damals üblichen Topoi, wie Kindheitsbegabung und so weiter, und allgemein Plätzen geschmückt und aufgeschrieben. Das Ergebnis liegt uns heute in der Vita vor. Also das wäre meine Erklärung. Akzeptiert man nun den Kupferstich von Colin als entscheidende Quelle für Sandrart, lässt sich auch deren früheste Entstehungszeit festlegen, nämlich Herbst 82, weil Sandrart stirbt im April, danach wird das Selbstporträt nach Brüssel geschickt und dann wird es Colin stechen. Gleichzeitig ist damit auch die Frage beantwortet, warum Sandrart ausgerechnet die Vita Murillos und nicht jene eines anderen spanischen Malers wie Velázquez, Cano oder sonst aufnahm. Es ist nämlich so, dass Sandrart erst durch dieses Porträt auf Murillo überhaupt aufmerksam wurde. Von den anderen spanischen Künstlern, die ich erwähnt habe, also Velázquez, Cano, Sobarán, gab es überhaupt keine Porträts. Es gab weder gestochene, gut, es gibt es von Velázquez, das sind Meninas, aber ansonsten gab es eigentlich kaum welche. Dazu gibt es übrigens ein gutes Buch, das ist schon seit 95 erschienen, aber es ist noch immer grundlegend, das Susanne Waldmann, das spanische Künstlerporträt im 17. Jahrhundert. Das, ja. Also das wäre so meine Idee zu Sandrart. Jetzt komme ich zu Palomino. Also knapp 40 Jahre nach Sandrart verfasste Antonio Palomino die nächste Vita Murillos für seinen Parnasso Español, 1724 publiziert. Palomino, Maler und Kunstschriftsteller aus Córdoba, hielt sich seit 1668 am Hof Karls II. In Madrid auf, wo er ab irgendwann auch Hofmaler war. Und in diesem Vitentraktat nahm er die Lebensbeschreibung von 226 spanischen oder für die spanischen Monarchen tätigen Künstlern auf. Der Schwerpunkt liegt auf Künstlern des 17. Jahrhunderts, die Palomino meistens noch selber kannte. In seiner vergleichsweise umfangreichen Vita Murillos, also es sind 5 Seiten, Velázquez widmet eher zum Beispiel 35, aber also nur, dass man so einen Vergleich hat, beschreibt er sowohl dessen künstlerischen als auch persönlichen Werdegang sehr detailgetreu nach. Dabei geht er auch ausführlich auf zahlreiche Gemälde ein, beschreibt deren Qualitäten und erläutert deren Sujets und auch Entstehungsumstände. Palomino entwirft ein Bild von Murillo als einem hochgeschätzten Meister der religiösen Malerei, der auch als Porträtmaler tätig war. Ich habe jetzt hier die zweite Ausgabe, die wir im ZI haben. In unserem Zusammenhang interessiert Palominos Beitrag primär unter dem Aspekt seiner Rezeption von Sandrarts Vita Murillos. Dem spanischen Kunstschriftsteller standen freilich ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung als vormals Sandrart. Palomino kannte die Mehrzahl von dessen Gemälden aus eigener Anschauung und bei seinen Recherchen zur Biografie konnte er sowohl sich auf mündliche Mitteilungen von Verwandten, Kollegen und Schülern stützen und war er Palomino durch seinen Aufenthalt sowohl in Sevilla als auch in Madrid, kannte er wie gesagt fast alle Werke. Sandrarts Beitrag war ihm auch bekannt. Er nimmt Bezug auf zwei seines Erachtens zwei falsche Informationen, die Sandrart verbreitet hätte. Die erste, Murillo sei als Jugendlicher nach Übersee gegangen und die zweite, er sei nach seiner Rückkehr nach Sevilla nach Italien gezogen. Palomino stellt das klar, Murillo sei in seiner Jugend nie in den Indias gewesen. Er hätte dieses gründlich nachrecherchiert und mit Familiengliedern und Kollegen gesprochen, die den Maler gekannt hätten. Bezeugt sei nur die Tatsache, dass er im Anschluss an die Lehre bei Juan de Castillo einen Posten von Gemälden für die Indias geschaffen hätte und dass sein Sohn José, also Murillos Sohn José, Murillo hatte 11 Kinder, von denen nur 3 überlebten, also sein Sohn José, ebenfalls Maler, in die spanischen Kolonien gereist und dort noch im jugendlichen Alter verstorben sei. bei der Richtigstellung der durch Sandra vermittelten Informationen, Murillo sei nach Italien gegangen, holt Palomino aus. Er beklagt, die Ausländer, in diesem Fall Sandra, würden nur solchen Spaniern Ruhm zugestehen, die in Italien gewesen seien. Dabei würden sie nicht berücksichtigen, dass Italien inzwischen sehr wohl nach Spanien gelangt sei, nämlich anhand von Statuen, berühmten Gemälden, Drucken und Büchern. Sie würden ignorieren, dass man inzwischen noch in Spanien die Natur studieren würde und dass unter Philipp II. Viele berühmte Spanier nach Italien gegangen seien und viele berühmte Italiener nach Spanien gekommen seien und dort Schulen gegründet und Werke hinterlassen hatten. Desgleichen seien eine Reihe von spanischen Künstlern nach Italien gegangen und von dort perfektioniert zurückgekehrt und hätten ihre Fähigkeiten den Einheimischen vermittelt. Nun hat sich in Sandrats Kurzbiografie Murillos eine ganze Reihe von weiteren Fehlern eingeschlichen, die Palomino auch hätte beanstanden können, wie dass er nicht adliger Abstammung war, dass er nie für Kardinäle gemalt hätte oder das Fehlen eines Hinweises auf seine Tätigkeit als Porträtist. Man fragt sich also, warum der Kunsthistoriker, Kunstschriftsteller sich beschränkt, genau diese zwei Informationen richtigzustellen, und zwar sehr ausführlich. Das lässt sich auch erklären. Die Korrektur von Sandrats Behauptung, Murillo habe sich eine Zeit in Übersee aufgehalten, können wir damit erklären, dass zu jener Zeit keiner der großen Künstler aus Spanien nach Übersee ging. Dementsprechend war das auch keine Begebenheit, die einen Maler ehrte. Also man erzählte das nicht in einer Vita, sondern man ließ das eher unter den Tisch fallen. Tatsächlich hat Palomino das bei mehreren Malern, von denen heute bekannt ist, dass sie in den Indias waren, nicht erwähnt. Unter diesen Umständen versteht man, dass Palomino das nachdrücklich korrigiert, dass ein Künstler von Rang eines Murillo jemals in den Indias gewesen sein kann. Bei der Notiz Sandra Murillo sei in Italien gewesen, da ist es gar nicht die Fehlinformation, die Palomino beanstandet, sondern vielmehr die Tatsache, dass Sandra davon ausgeht, ein bedeutender Künstler wie Murillo müsse zwangsläufig in Italien gewesen sein. Dahinter steckt letztlich die Auffassung, dass ein Maler, der Spanien nie verlassen hat, es nie zur großen Meisterschaft bringen könne. Auch hier erfolgt Palominos Reaktion vor einem bestimmten historischen Hintergrund. Der Theoretiker wehrt sich nämlich gegen das damals herrschende Negativ Spaniens und seiner Kunst im Ausland, gegen die Leyenda Negra. Spanien galt damals als ein Land, in dem religiöse Intoleranz herrsche, gepaart mit theologischer Arroganz, in dem die Inquisition jegliche intellektuelle Freiheit einenge und die verhassten Freidenker und Heretiker verfolgte. In dem schließlich auch die Kunst unbedeutend und schlecht sei. Bereits Vasari hatte erklärt, in Spanien seien keine guten Maler zu finden. Auch Rubens hatte bei seinem ersten Spanienaufenthalt 1603 über die, ich zitiere, unglaubliche Nachlässigkeit und Unfähigkeit, Zitat Ende, der dortigen Maler geklagt. Es gibt eine Reihe weiterer Beispiele. Auf diese Vorurteile reagierten spanischen Kunstschriftsteller, also nicht nur Palomino, schon die im 17. Jahrhundert einerseits mit Selbstkritik und Reformvorschlägen, andererseits wehrten sie sich vehement gegen die Geringschätzung der einheimischen Künstler und die Überschätzung und Überbezahlung natürlich der Italiener am Madrider Hof. In diesem Kontext ist Palominos scharfe Reaktion auf Sandra zu verstehen. Der Kunstschriftsteller äußert an anderer Stelle, und das hatten wir heute schon, dass sich ein Studienaufenthalt in Italien nicht zwangsläufig positiv für einen spanischen Künstler auswirken müsse. Er betont, dass in Rom nur reife Künstler ernsthaft gefördert würden, während junge Maler orientierungslos und, Zitat, betäubt vom erstaunlichen Labyrinth von Wundern wären, Zitat Ende. Viele der Künstler, so Palomino weiter, erfuhren erst auf diese Weise, dass es besser sei, die Akademien Hispaniens als die Gasthäuser Roms zu besuchen. Weitere Fehlinformationen Sandrats hat Palomino in seiner Vita Murillos zwar unkommentiert gelassen, diese jedoch stillschweigend richtiggestellt. Auf den Topos der Frühbegabung beispielsweise verzichtet er. Er korrigiert auch Sandrats Bild von Murillo als Pintor Noble, indem er zwar erwähnt, er würde aus Familia muy illustre abstamme, aber das Wort Noble kommt an keiner Stelle vor. Dabei handelt es sich ganz sicher nicht um einen Zufall, weil in anderen Viten, da weiß Palomino sehr genau hin, zum Beispiel bei Velázquez, dass dieser väterlicherseits aus der, Zitat, nobilissima Familia der de Silva stamme. Über das von Sandrart als besonders großartiges Ereignis beschriebene Begräbnis Murillos erfahren wir auch nichts. Palomino erläutert dagegen die Umstände seines Todes. Der Künstler sei beim Malen des monumentalen Gemäldes die Hochzeit der heiligen Katharina für Cadiz gestürzt. Aus Bescheidenheit hätte er, also vom Gerüst, das ist ein Großformat. Aus Bescheidenheit hätte er kein Aufhebens von seinen Verletzungen gemacht und sei schließlich daran verstorben. Schließlich präsentiert Palomino Murillo nicht, wie vor ihm Sandrart, als Pintor Doktor. Er weist an keiner Stelle auf Gelehrsamkeit hin, was er bei anderen Künstlern durchaus tut. Bei Velázquez zum Beispiel zählt er alle Werke auf, die dieser mal gelesen hätte oder gelesen haben sollte. Als Todesjahr nennt Palomino abweichend von Sandrart irrtümlich 1685. Andere Angaben Sandrats wiederum füllt Palomino mit Inhalt. Die Persönlichkeit Murillos schildert er ebenfalls als liebenswürdig, gutmütig, freundlich und bescheiden. Die nach Sandrats Bericht in Italien stattgefundene Weiterbildung verlegt der spanische Kunstschriftsteller dann nach Madrid. Murillo sei nach der Lehre bei Juan del Castillo in die Hauptstadt gegangen, wo er unter der hochqualifizierten Anleitung des Pintor de Camara Velázquez die königliche Sammlung und die Paläste kennengelernt hätte und dort Tizian, Rubens und Van Dyck kopiert und nach Statuen gezeichnet hätte. Intensiv setzt sich Palomino dann mit den einzelnen Gemälden auseinander und verstärkt dabei das Bild von Murillo als Pintor Cristiano, also Altargemälde, Gemälde religiösen Sujets. Das Verhältnis Murillos zum Hof kommt bei Palomino auch noch genauer zur Sprache. Und zwar hätte Murillo das Angebot Karls II., die Stellung als Hofmaler einzunehmen, abgelehnt, er sei zu alt dafür. Der Kunstschriftsteller lässt das so nicht gelten und betont, dass Murillo habe das aus Modestia gemacht und bestätigt dessen Bild als Pintor Modesto. Schließlich festigt und präzisiert Palomino die Nachricht vom Ruhm Murillos als Meister des Colore in Spanien und im Ausland. Was Sandrart mit dem Vergleich Murillos mit Veronese belegt hatte, umschreibt der spanische Kunstschriftsteller mit der Feststellung, man schätze heute ein Gemälde von Murillo höher als eines von Tizian oder Van Dyck. In diesem Kontext merkt er an und verteidigt so die ganze spanische Malerschule, dass jene Maler, die die Farbe über die Zeichnung gestellt hätten, wie Tizian, Rubens, Van Dyck, Correggio und Nuestro Murillo, schon immer viel beliebter gewesen seien als die anderen, die dem Disegno den Vorrang zugestanden hätten, wie Michelangelo, Raphael oder die Caracci. Damit stellt Palomino den spanischen Maler in eine Reihe mit dem damals höchst geschätzten europäischen Künstlern. Hatte Sandrart sich noch darauf beschränkt, die Gemälde von Murillos als Pulcherrimus und Elegantissimus zu bewerten, das sind die einzigen Aussagen, die er darüber macht, begründet der spanische Kunstschriftsteller sein Urteil, indem er dessen Bellezza del Colorido, deren Fuerza del Claro y Oscuro und schließlich deren Verdad betont. Als Beleg für die Vivessa, also die Lebendigkeit des dargestellten Sujets, führt er nicht wenigstens als viermal den Topos der täuschenden Ähnlichkeit an. Also ich habe in keiner anderen Vita diesen Topos so oft gefunden. Vergleicht man nun die Viten Murillos von Sandrart und jene von Palomino, ist bemerkenswert, dass der spanische Kunstschriftsteller zunächst kritisch mit der Vorlage umgeht, Fehlinformationen korrigiert und das falsche Bild vom Künstler als Pintor Noble und Pintor Doktor zurechtrückt. Gleichzeitig präzisiert er eine Reihe von Andeutungen Sandrarts und erweitert und konkretisiert damit dessen Bild Murillos als eines Pintor Virtuoso, Modesto, eines Pintor Cristiano, eines hervorragenden Koloristen und eines Meisters von europäischem Rang. Ich komme zum Ausblick. Murillo sollte bis zur Entdeckung von Velázquez durch die französischen Maler in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als modern und als Maler der Maler der Künstler bleiben, dem als wichtigsten Vertreter der spanischen Malerschule des Siglo de Oro die ungebrochene Aufmerksamkeit galt. Seine Gemälde waren bereits im 18. Jahrhundert im Ausland so begehrt, dass Karl III. 1779 ein Ausfuhrverbot erteilen ließ. Bis 1850 galt das Urteil Théophile Gautiers als ein europäisches Wertmaß, und zwar, Gautier hatte gesagt, Velázquez die Erde, Murillo der Himmel. Auch für die frühen deutschen Kunsthistoriker von Passavant, Kollhoff bis Burckhardt und Wagen galt Murillo und nicht etwa Velázquez als der bedeutendste unter den spanischen Malern dieser Zeit. Das sollte sich erst in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts ändern. Damals geriet Murillo als Propagandist der römisch-katholischen Kirche und Schöpfer von süßlichen, undramatischen Gemälden als, Zitat, Maler von Frauen und für Frauen in Verruf. Karl Justis' schmaler Band über Murillo, Sie sehen ihn hier, von 1892, lässt sich kaum mit dessen monumentalen, zweibändigen Diego Velázquez und sein Jahrhundert von 1888 vergleichen. Während Justi im Velázquez weit ausholte, den Künstler vor dem Hintergrund des gesamten geistigen und künstlerischen Lebens in Spanien des 17. Jahrhunderts präsentierte und damit eine Biografie des Jahrhunderts schuf, beschränkte er sich bei Murillo darauf, Werdegang und Oeuvre kurz zu skizzieren. Nach dem Erscheinen der Velázquez-Monographie äußerte der Bonner Gelehrte, dass er über Murillo zwar viel Material gesammelt hatte, diese sich jedoch nicht zu einer breit angelegten Untersuchung eigne. Justis' Feststellung sagt einiges zu dem Blick der Forscher in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf die spanische Malerei aus. Man hatte zwar das 17. Jahrhundert als Epoche entdeckt, in der nach damaliger Meinung eine nationale Kunst, nationale Schule existierte, die Höhepunkte der spanischen Malerei erkannte man allerdings in der Hofkunst. Das erklärt, warum Justi seine Geschichte der spanischen Malerei um den Hofporträtisten Velázquez herum entwickelte und Murillo, dem Madonnen- und Heiligenmaler, den, ich zitiere, reinen hohen Priester religiöser Malerei als ungeeignet für eine monumentale Monographie erachtete. Murillo bleibt trotzdem der einzige spanische Maler des Siglo de Oro, dessen Ruhm trotz widriger Umstände bereits im 17. Jahrhundert über die Grenzen der Iberischen Halbinsel drang. Und daran hat auch Joachim von Sandrart einen wichtigen Anteil.
Ganz schnell zu den Fragen. Esther Mayer.
Ja, ich fand das sehr schlüssig. Wir haben uns ja im Vorab schon kurz ausgetauscht, diese Herleitung der Vita aus einem Porträt mit einer knappen Inschrift. Also was mir jetzt noch auffiel, war, dass Colin ja das Selbstporträt dahingehend umwandelt, dass er das Rund des Rahmens in ein Oval verändert. Also als Sandra das sah, muss er sofort seine Ovale mit den Porträts vor sich gehabt haben in der Deutschen Akademie. Also das bot sich ihm direkt an, eigentlich vom Bild. Er konnte das fast direkt reinsetzen, musste dann nur noch die Inschrift verlängern. Was ich spannend finde an dieser Vitenkonstruktion, also Sandra bekommt jetzt rudimentäre Fakten geliefert, die übernimmt er, aber er hat eine riesen Leerstelle. Er muss ein Leben konstruieren, das er nicht kennt, und offenbar kennt er auch niemand, der wiederum Murillos Leben kennt. Mhm. Und wenn er jetzt anfängt
Doch, er kennt auch Masur.
Ah, ja, gut.
Er kennt auch Masur und er hat die Inschrift und da steht ja schon sehr viel drin.
Aber also eben nichts Essentielles zum Lebenslauf. Und mir scheint das sehr bedeutsam zu sein, was er jetzt ins Leben hineinnimmt, das scheint für ihn der ideale Maler zu sein. Also er will einen Maler kreieren, den er lobt. Und was er aufführt, das sind offenbar wirklich die wesentlichen Punkte. Du nanntest es ja auf jeden Fall Romaufenthalt, Malen für Kardinäle, von Adel sein, was sehr bedeutsam ist, und er reist in ein weiteres Land, in ein weiteres, hier in dem Fall spanischsprachiges Land. Das scheint für ihn das Ideal zu sein eines Malers, und zugleich verkörpert Sandrart selbst ja dieses Ideal. Er war in Italien, er war in den Niederlanden, einem weiteren Land, er hat für kirchliche Würdenträger gearbeitet und er bekam den Adel verliehen. Also mir scheint, dass sich hier auch Sandrart selbst ein Stück weit drin spiegelt. Und nur als Fußnote, wenn Sandrart wirklich Murillos Bilder gekannt hätte, bin ich mir gar nicht sicher, ob er ihm eine Vita geschrieben hätte, ob er ihn als Pictor Doctus, ob er sein Geschmack gewesen wäre. Aber das ist nur eine Fußnote.
Also ich muss Murillo sehr verteidigen. Er ist ein absolut,
das ist nicht meine Meinung, ich denke für Sandrart.
Ein außergewöhnlich guter Maler, der auch heute noch völlig überschätzt wird. Also ich kann nur sagen, Burckhardt, der 1843 in Paris war und dort die Galerie Espagnol gesehen hatte, den ganzen Murillos, ist absolut begeistert, und Velázquez ist nichts, also nicht gerade in diesen Worten, aber Murillo ist das wahre, Murillo ist das. Und interessant, dass Wölfflin dann 1899 im Velázquez-Jahr, im Jubiläumsjahr, dann über Velázquez schreibt und Murillo stillschweigend übergeht. Und so geht es dann weiter. Also ich arbeite zur Zeit gerade über Fritz Sachsel, also die Warburgs, die Warburg-Schule und so, die interessiert Murillo gar nicht. Sachsel war in Prado und hat über alle Maler viele Notizen gemacht, über alle Bilder. Von Murillo hat er eins bemerkt, alle anderen hat er damit übergangen. Also es ist schon, der Maler wurde sehr diskreditiert, aber durch viele Ausstellungen in den letzten Jahren, ja, also ist ein ausgezeichneter Künstler, ist einer der wenigen Spanier, der richtig gezeichnet haben. Es gibt einen Korpus von über 100 Zeichnungen, die fantastisch sind. Also ich bin für Murillo. Also, aber ich denke, was mir noch auffällt, so Sandrart hat natürlich auch das konstruiert, was ein Maler damals machte. Jeder ging nach Rom. Also warum nicht auch Murillo? Jeder ging nach Rom, und natürlich dieses Weitreisen, das verband man wahrscheinlich mit Spanien einfach. Also dass man mit Spanien, und wenn, er war ja eine Zeit lang in Amsterdam, Utrecht, Amsterdam, da hat er sicher viel auch von den Kolonien quasi gehört. Und das hat er, ja, und die Absicht gab es ja wohl. Aber mich würde interessieren, waren das die einzigen Quellen? Kann man das akzeptieren so als These?
Also quasi das,
ja,
quasi,
ja,
ich von den Sandartisten. Also.
Ja, also mich amüsiert das kolossal. Ich finde das völlig schlüssig, dass das aus diesem Porte heraus entwickelt ist. Und dann eben, wie Frau Meyer sagt, mit seinen Standardvorstellungen identifiziert wird. Wo ich aber ganz abweiche von Frau Meyer, ist, dass für mich eigentlich als Kunsthistoriker mich immer frappiert hat, dass eigentlich das Spätwerk von Sandrart nahe bei Murillo ist. Und ich bedauere eigentlich nur, dass Sandrart dann in seinem reifen Leben nicht mal nach Sevilla gefahren ist, um sich bei Murillo weiterzubilden und wirklich ein guter Künstler zu werden. Mhm. Und okay. Es ist genau... Also das ist eigentlich das, was mich eigentlich... Es ist wirklich diese ähnliche Verschliffenheit, dieses etwas teigige, formlose, das aber Murillo wirklich zu Kunst gemacht hat. Natürlich bin ich auch völlig frappiert davon, dass er ihn mit Veronese vergleicht, was ja wirklich eigentlich völlig unsinnig ist. Und daraus kann man eigentlich...
Es geht nur um Colore, es geht nur um Farbe.
Ja, aber ich meine, er hätte ja Tizian sagen können, wenn er ein bisschen was gesehen hätte. Darum kann man sich, glaube ich, darauf verlassen, dass er eben nichts gesehen hat. Das Einzige, was mich Wunder nimmt, ist, es gibt ja diese Genre-Szenen von Murillo, von denen immer behauptet wurden, dass sie früh exportiert wurden.
Ja, aber das ist das nicht so früh, das ist dann noch so Ende,
das ist doch
nach
später.
Den 80er Jahren. Also.
Vielen Dank.
Und deshalb ist es leider zu, ja, und am 90er, genau. Also.
Ja. Andere Fragen?
Ich wollte nur sagen, wenn ich mich richtig erinnere, hat doch der Oma Syr das Porträt, um es stechen zu lassen, sogar physisch in die Niederlande geschickt.
Der
und sage ich mal.
Südliche, nach Brüssel.
Ja, oder nach Brüssel. Und die und sozusagen diese Idee von Oma Syr, ich meine, man schickt ja eigentlich nicht so ein Bild um die halbe Welt, nur um es stechen zu lassen.
Also das ist die Murillo-Forschung bislang. Ja,
aber vielleicht. Ich glaube, dass das gerade interessant ist, weil eben auch die Intention, den Stich in Auftrag zu geben, war ja schon bei Oma Syr. Über den Stich Murillo und die Kunst Murillos und natürlich damit auch seine tolle Murillo-Sammlung indirekt bekannt zu machen. Und ich finde das sehr interessant, dass sozusagen diese Idee Murillo über einen Porträtstich in Europa bekannt zu machen, dann gleich diesen Erfolg hat, dass Sandra die Biografie aufnimmt, wollte aber auch sagen, weil er das Porträt eben physisch dahin geschickt hat, wäre es ja gar nicht ausgeschlossen, dass Sandra...
Der war wohl nicht, also zumindest Frau Meyer hat gesagt, der war wohl nicht in Brüssel, gell?
Naja, aber...
Und auch nicht in Amsterdam.
Also von Deutschland nach Brüssel, das kann man... ist nicht ausgeschlossen. Also würde ich mal sagen, das ist genauso, wie man im 17... Also ich sage nur, das ist wäre durchaus denkbar.
Also da kann ich jetzt nicht, weil also die Vita Sandra kenne ich nicht so genau, ja. Also da müsste man dann...
Und was man auch noch sagen kann, ist, dass sicher ja von den... Also wie viele Murillo-Bilder wann genau zum ersten Mal durch diese niederländischen Kaufleute und so weiter in den Niederlanden überhaupt zu sehen waren, das ist ja ein weites Feld. Also da kann man nicht ausschließen, dass er da vielleicht auch
ja, aber vielleicht hätte er dann wirklich auch was Genaueres, zumindest über ein Bild, das er gesehen hätte, gesagt. Also, kann ich mir vorstellen. Weil er bleibt ja so allgemein und wirklich nur, ja, also, das wäre eine Erklärung. Also, ich würde mich freuen, wenn Sie da weiterkommen.
Also.
Ja, ja, das gibt es, ja, okay. Ja, okay.
Das ist geil. Und zum anderen jetzt bei Murillo. Und es ist natürlich, wenn man sich die Titel vergegenwärtigt, der Deutschen Akademie, der edlen Bildhauerei, Architektur und Malereikünste und der lateinische Titel dann Academia Nobilissime Artis Pictoriae, da haben wir dieses Edle, dieses Noble. Susanne Meurer hat ja schön herausgestellt, dass der ursprüngliche Adressatenkreis, der in der Akademie genannt wird, die Studierenden der Kunst sich dieses Werk nie leisten konnten, dass es vielmehr wohl an die Sammler adressiert war. Und das heißt, geht es Sandrart mit seinen Werken nicht um die Akzeptanz der Künstler, deren Adel der Kunst, die Nobilità der Pictura letztlich?
Also das kann ich mir sehr wohl vorstellen. Also bei Palomino ist es so, Palominos Traktat hat ja drei Teile und was er im ersten Teil, gibt es ein langes Kapitel, wo er die ganzen Prozesse aufführt, natürlich auch diese ganzen Argumentationen, dass Könige gemalt hätten und so weiter, also die Künste schon in der Antike hochgeachtet würden und so weiter, aber er bringt die ganzen spanischen Prozesse, führt er an, die Maler und Bildhauer geführt haben, um von Steuern befreit zu werden und ihre Kunst als freie Kunst anerkannt zu haben. Und in diesem Kontext sind dann natürlich auch seine Viten so konzipiert. Und ich gebe nur ein Beispiel. Es gibt so eine Anekdote bei Sandrart, bei Palomino, dass über Juan de Alfaro, ein Schüler von Velázquez, da kommt ein Käufer und möchte ein Bild von ihm kaufen und der sagt, nee, nein, hier wohnt kein Maler, also hier kann man keine Bilder kaufen, hier wohnt kein Maler und Palomino, hier wohnt ein Adliger, hier wohnt ein Nobler und hier wird nicht verkauft. Und Palomino benutzt es dann, um zu argumentieren, dass vor Velázquez waren die Künstler noch Handwerker, waren niedrige Tätigkeiten auch und mit der Nobilitierung von Velázquez ist ja für ihn der Maler, der quasi nobilitiert wird durch Aufnahme in Santiago-Orden, was wirklich was Besonderes war für Spanien. Und mit Velázquez hat sich alles geändert und das führt Sandrart auf und man kann feststellen, ich habe mal nachgezählt, während in den ersten, weil Velázquez ist glaube ich, sagen wir 130 oder sowas, ist wurscht, in den ersten 120 Viten sind nur, was weiß ich, 15 Künstler, die er als Don bezeichnet und ab Velázquez sind es dann fast alle. Also alle Künstler werden dann quasi mit Don so. Und in der Vita von Velázquez, das ist nämlich auch in diesem Kontext, da wird quasi fast nie erwähnt, dass er Maler war. Er wird auch in der Überschrift nicht als Pintor, nicht Pintor del Rey, nicht gar nichts. Er wird auch nicht als Maler vorgestellt und auch in der Vita natürlich werden seine Gemälde erwähnt, aber als Pintor wird er nie bezeichnet. Das ist unheimlich spannend. Und das passt natürlich Sandrart ein wenig früher. Natürlich, Sandrart will die Künste den Künstlern höheren Rang, den Künstlern auch erreichen und seine Kunst nobilitieren. Und das, ja, das ist das Thema, also in Spanien im 17. ist das das Thema. Also da passt Sandra also gut
ich rein. Ich danke herzlich Frau Hellwiger. Und jetzt...